Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch, dem 27. Mai 2026. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Vor über einem Vierteljahrhundert wurde in Deutschland eine Stiftung gebildet, um die Opfer der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus zu entschädigen. Die bewussten Zwangsarbeiter sind inzwischen alle verstorben, die Stiftung aber gibt es weiter und sie richtet munter Geld aus. Es fließt allerdings nicht mehr an ausgebeutete Menschen, sondern in Spielereien von Nichtregierungsorganisationen, wie beispielsweise ein Musical. Warum gibt es diese Stiftung immer noch und wie sieht ihre heutige Agenda aus? Darüber spreche ich in dieser Sendung mit dem Journalisten Alexander Heiden, der sich das Ganze näher angeschaut hat. Wie abhängig wir von internationalen Lieferketten sind, das spüren wir erst, wenn sie nicht mehr funktionieren. Die Ereignisse rund um die Straße von Hormuz und direkte Folgeauswirkungen machen das ansonsten staubtrocken anmutende Thema Logistik zum globalen Aufreger. Wie die feinen Rädchen des Welthandels zusammenspielen, wie sie auseinanderfallen könnten und was das für uns alle bedeutet, wir schauen uns das näher an mit dem Logistikexperten Dr. Wolfgang Stölzle. Bei der Lieferung stockt es also, produziert wird aber munter weiter, auch in Deutschland. Allerdings richtet sich die hiesige Industrie derzeit neu aus. Wo früher Küchenroboter entstanden, werden neuerdings Feldküchen für Fronteinsätze gebaut und namhafte Hersteller von Reinigungsgeräten oder Outdoor-Bekleidung haben ebenfalls die Kriegsindustrie für sich entdeckt. Was steckt hinter dem Kurswechsel vieler Unternehmen von der Produktion für Friedenszeiten zu Zulieferern für Armeebedürfnisse? Zu Gast dazu ist mein Kontrafunk-Kollege und Wirtschaftsjournalist Oliver Stock. Die Brandmauer gegen die AfD ist kein rein innerdeutsches Thema mehr. Inzwischen lassen sich auch internationale Stimmen dazu vernehmen. Dass diese die Interessen Deutschlands vertreten, ist allerdings zu bezweifeln. Dazu gibt es einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Soweit unsere Themen in dieser Stunde. $10 Milliarden D-Mark, das war die Summe, mit der Deutschland im Jahr 2000 ein spätes Zeichen setzte. Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, kurz EVZ, wurde ins Leben gerufen, um ehemalige NS-Zwangsarbeiter finanziell zu entschädigen. Doch heute, über zwei Jahrzehnte später, sind die überlebenden Opfer verstorben und die Entschädigungszahlungen längst abgeschlossen. Trotzdem verwaltet die Stiftung weiterhin ein Millionenvermögen. Kritiker sagen, aus dem Fonds für NS-Opfer ist eine Kriegskasse für linke Aktivisten geworden und für Projekte, die mit dem ursprünglichen Zweck kaum noch etwas zu tun haben. Warum gibt es diese Stiftung ohne ihre eigentlichen Empfänger noch? Warum finanziert sie heute Musicals und Reisebegegnungen in die USA, statt nach getaner Arbeit aufgelöst zu werden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Alexander Heiden von Tichys Einblick, der zu diesem Thema recherchiert hat. Guten Tag, Herr Heiden.
Guten Tag.
Herr Heiden, Sie beschreiben die EVZ als eine Zwangsarbeiterstiftung ohne Zwangsarbeiter. Wie konnte es historisch betrachtet denn dazu kommen, dass eine Stiftung, deren Mission eigentlich erfüllt ist, heute aktiver denn je zu sein scheint?
Das ist eine gute Frage und das liegt eigentlich daran, dass weitsichtige linke Aktivisten einen bestimmten Passus in die Rechtsgrundlage geschmuggelt haben. Im Jahr 2006 hat die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ, ihre letzte Wiedergutmachungszahlung geleistet. Bis dahin hatte sie seit ihrer Gründung im Jahr 2000 etwa 4,4 Milliarden Euro an mehr als 1,6 Millionen ehemalige Zwangsarbeiter in ungefähr 100 Ländern ausbezahlt. Damals waren schon die meisten Empfänger hochbetagt und viele starben kurz nach Erhalt der Entschädigung. Aber im Stiftungszweck, im Paragraph 2 des Stiftungsgesetzes, das es gibt, steht ein Satz, den will ich ganz kurz zitieren, weil man es dann gut versteht. Innerhalb der Stiftung wird ein Fonds Erinnerung und Zukunft gebildet. Seine dauerhafte Aufgabe besteht darin, vor allem mit den Erträgen aus den ihm zugewiesenen Stiftungsmitteln Projekte zu fördern, die der Völkerverständigung, den Interessen von Überlebenden des nationalsozialistischen Regimes, dem Jugendaustausch, der sozialen Gerechtigkeit, der Erinnerung an die Bedrohung durch totalitäre Systeme und Gewaltherrschaft und der internationalen Zusammenarbeit auf humanitärem Gebiet dienen. Das ist eine Art Generalvollmacht zur Förderung von allem und von jedem. Und davon macht die Stiftung jetzt ausgiebig Gebrauch.
Wenn wir weiter zurückschauen, das Ganze ist eine Art Erbe von Edzard Reuter, dem Daimler-Chef, der war damals eine treibende Kraft. War denn seine Vision tatsächlich eine Dauereinrichtung, wie man sie mit diesem Satz gewissermaßen reingeschmuggelt hat, oder wollte er eigentlich einen einmaligen Akt der Wiedergutmachung?
Ja, ach Ivo, das war natürlich im Leben nicht seine Idee, dass damit irgendwann im Jahr 2026 linke NGOs und irgendwelche schrägen, queeren Projekte gefördert werden. Es war tatsächlich ein Akt der historischen Verantwortung. Bei ihrer Gründung hatte die EVZ einen klaren politischen Auftrag. Deutschland wollte die überlebenden Zwangsarbeiter der NS-Zeit finanziell entschädigen. Davor gab es über Jahrzehnte Zögern und Streit und Gerichtsprozesse. Und erst so zum Ende des 20. Jahrhunderts kam Bewegung in die Sache. Durchaus auch wegen Sammelklagen in den USA gegen deutsche Unternehmen, die in der NS-Zeit Zwangsarbeiter beschäftigt hatten. Da drohte natürlich erhebliches finanzielles Ungemach. Und Edzard Reuter, der damalige Vorstandsvorsitzende der Daimler-Benz AG, begründete das Projekt so, es gehe darum, den Opfern der nationalsozialistischen Zwangsarbeit ein Zeichen der Anerkennung ihres Leidens zu geben, sowie um eine materielle Geste der Verantwortung. Ja, große Worte, aber das hatte schon seine Berechtigung. Also damit wurden überlebende NS-Zwangsarbeiter gefördert. Die Idee war also historisch begründet und konkret, aber die Umsetzung dann nicht mehr.
Sie haben nach einigem Hin und Her eine Liste der geförderten Projekte erhalten. Was sind denn für Sie die, wie Sie es nennen, schrägsten Beispiele, bei denen der Bezug zur NS-Zwangsarbeit völlig fehlt?
Das war etwas kompliziert, von der Stiftung diese Liste zu bekommen. Die Liste ist offenbar auch nicht vollständig, weil uns mitgeteilt wurde, dass nach dem Informationsfreiheitsgesetz die Stiftung keine Informationen herausgeben müsse, die Menschen in Gefahr bringen könnten. Und da die Stiftung offenbar auch Projekte fördert in der Ukraine oder mit ukrainischen Begünstigten, wurde uns mitgeteilt, dass leider, da Russland die Stiftung auf die Liste unerwünschter Organisationen gesetzt habe, man aus Verantwortung und aus Sicherheitsgründen nicht alle geförderten Projekte uns mitteilen könne. Wir haben eine Liste bekommen, die genau 280 Positionen umfasst. Die kleinste Fördersumme liegt bei 1.000 Euro. Die höchste Förderung beträgt 850.000 Euro. Und zwar für ein Projekt mit dem schönen Titel Produktion eines Anime-Musicals, künstlerische Verarbeitungen der Schicksale von Sinti und Roma. Überhaupt sind Sinti und Roma eine zentrale Gruppe, die von Förderungen profitiert, mit Projekten, wo man es, naja, nicht unmittelbar auf Anhieb versteht. Also zum Beispiel das Programm Romnia Power, Empowerment für junge Romnia in Torgau-West. Das ist der EVZ 60.000 Euro wert. Was das mit NS-Zwangsarbeit zu tun hat, konnte uns keiner erklären.
Sie sind diese Liste durchgegangen und die Leute von der Stiftung, die sprechen da von einer Erinnerungskultur, die da gepflegt wird. Sie hingegen werfen der Stiftung vor, vor allem ein linksprogressives NGO-Netzwerk zu füttern. Woran machen Sie fest, dass hier eine einseitige politische Agenda verfolgt wird? Ist es einfach die Überzahl von Projekten, die in diese Richtung geht?
Ja, also Überzahl ist gar kein Ausdruck. Das sind ausschließlich klassische linke NGO-Projekte und es werden auch Institutionen gefördert, und zwar zum Beispiel die AGABI, der Verein Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns. Der Club ist politisches Netzwerk von Migrantenvertretungen und tritt regelmäßig mit integrations- und migrationspolitischen Forderungen auf und hat einen Antirassismus- und Antidiskriminierungsbeauftragten. Der Mann heißt Hamadou Dipama. aus Burkina Faso. Mittlerweile, das muss man dazu sagen, ist er offenbar eingebürgert, also hat eine deutsche Staatsangehörigkeit. Karriere hat er gemacht in der staatsfinanzierten, also staatsabhängigen Zivilgesellschaft. Er hat es da unter anderem bis in den Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks geschafft. Diese und andere Organisationen mit eindeutiger politischer Ausrichtung, das sind die Empfänger der Wohltaten der EVZ.
Gehen wir noch einmal kurz zurück zu Ihren Schwierigkeiten bei der Recherche, als die Stiftung Sicherheitsbedenken vorgeschoben hat, um Projektpartner nicht nennen zu müssen, so im Sinne von, Sie könnten das Putin weiterleiten und das würde ihm dann beim Einmarsch nach Deutschland helfen. Sie vermuten ja wahrscheinlich andere Gründe. Warum wollte man wirklich nicht, dass die Liste an die Öffentlichkeit kommt?
Ja, wahrscheinlich wegen Interviews wie diesem hier oder wegen Dokumentationen wie der, die ich darüber geschrieben habe. Also Putin kommt nicht vor in der Antwort der Stiftung auf meine Anfragen. Aber ich kann Ihnen mal den einen Satz verlesen, mit dem begründet wird, dass uns nicht alles mitgeteilt wird. Spätestens mit der Einstufung der Stiftung EVZ als, Zitat, unerwünschte Organisation, Zitat Ende, durch die Russische Föderation im Jahr 2025, sowie dynamische politische Lagen in einigen unserer Zielländer, ist leider für Teile unserer Projektpartner eine konkrete Gefahr zu bejahen, die Sicherheit unserer Zuwendungsempfänger und ihrer Mitarbeitenden hat für uns höchste Priorität. Die für die Beantwortung Ihrer Fragen erforderlichen Projektinformationen werden wir daher um die von der konkreten Gefahr betroffenen Projekte reduzieren. Also eine Stiftung, die mit damals 5 Milliarden Mark Staatsknete, damals war es noch Mark, gegründet wurde, eine öffentliche Stiftung, die auf Grundlage eines Bundesgesetzes arbeitet, verweigert also einen Teil der Auskünfte über ihre Mittelverwendung wegen Putin. Das schreiben die nicht, aber letztlich steht das da ja so drin. Es ist absurd. Man kann es gar nicht anders interpretieren als den Versuch, möglichst wenig über das eigene Finanzgebaren nach außen zu tragen.
Die ehemalige Ministerin Anne Chavan ist Kuratoriumsvorsitzende. Welchen Einfluss hat denn diese Personalie aus Ihrer Sicht auf die strategische Ausrichtung der Stiftung?
Ich würde es umgekehrt formulieren, nämlich die strategische Ausrichtung der Stiftung führte mehr oder weniger zwangsläufig dazu, dass Annette Chavan zur Kuratoriumsvorsitzenden wurde. Die heute 70-Jährige war ja mal Bundesbildungsministerin und über viele Jahre engste Vertraute von Angela Merkel. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie ihr Ministeramt und ihren Doktortitel 2013 wegen vorsätzlicher Täuschung durch Plagiat zurückgeben musste. Inzwischen vertreibt sie sich die Zeit unter anderem als Deutschlands Botschafterin im Vatikan und hat sich selber aufgeschwungen zu einer zentralen Figur der deutschen Erinnerungspolitik. Und das passt wie Deckel auf Topf. Unter ihrer Führung versteht sich die EVZ als Akteur im globalen Kampf für Demokratie und Menschenrechte. Und das alles mit Geld, was ursprünglich mal bereitgestellt wurde, um überlebende NS-Zwangsarbeiter zu entschädigen.
Auf parlamentarische Anfragen reagiert die Bundesregierung eher schmallippig. Warum gibt es im politischen Berlin offenbar überhaupt kein Interesse daran, diese Strukturen zu hinterfragen?
Weil das politische Berlin die Struktur ist. Sie dürfen nicht vergessen, dass unsere gesamte politische Klasse ja aus Leistungsempfängern besteht. Das sind alles Menschen, die aus dem Steuertopf bezahlt werden. Das verbindet. Und diese Menschen, die aus dem Steuertopf bezahlt werden, nutzen den Steuertopf, um immer mehr andere Menschen zu finanzieren, die dann auch aus dem Steuertopf bezahlt werden. Wer sollte irgendein Interesse daran haben, dass dieser kollektive Zugriff auf das Geld des Steuerzahlers durch irgendwelche dämlichen Fragen, die man dann auch noch beantworten muss, eingeschränkt werden könnte? Das ist, man kann das gar nicht anders sagen, ein Kartell zur Selbstbereicherung. eine große Menge an Institutionen und Menschen, die sich zusammengefunden haben, um auf die eine oder andere Art Steuergeld abzugreifen. Und da gibt es keinerlei Interesse, sich durch kritische Fragen in seinem Tun womöglich noch einschränken zu lassen.
Die Zwangsarbeiterstiftung gibt es noch, die Zwangsarbeiter allerdings nicht mehr. Zu Gast war der Journalist Alexander Heiden. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Weltwirtschaft sollte im Idealfall einem Schweizer Uhrwerk gleichen, doch momentan greifen die Rädchen nicht mehr ineinander. Auf den Weltmeeren und in den Logistikzentren von Dubai bis Katar spielen sich stille Dramen ab. Schiffe sitzen fest, wichtige Rohstoffe wie Dünger oder Kunststoffe erreichen ihre Ziele nicht. Und in Europa droht ein Phänomen, das wir zuletzt in den 70er Jahren erlebt haben, die Stagflation. Was bedeutet es, wenn die Lebensadern des Welthandels verstopfen? Warum steigen die Benzinpreise weiter, obwohl nur wenig Öl aus der Krisenregion kommt? Und haben unsere Unternehmen vor lauter Outsourcing den Überblick über ihre eigenen Lieferwege verloren? Darüber spreche ich jetzt mit dem Logistikexperten Dr. Wolfgang Stölzle. Der ehemalige Professor an der Universität St. Gallen war jahrelang Berater der deutschen Bundesregierung und betreibt heute ein Unternehmen rund um Logistikmanagement. Guten Tag, Herr Stölzle.
Hallo, grüße herzlich, Herr Mühlhus.
Herr Stölzle, in der Straße von Hormuz und an Hubs wie Dubai, da geht teilweise nichts mehr. Erklären Sie uns doch mal, was genau wird dort blockiert, das für uns in Europa lebenswichtig ist?
Ja, ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden. Die Straße von Hormuz selber, der Seeweg, hat im normalen Tagesbetrieb ca. 140 Schiffe, die dort passieren. Im Wesentlichen mit Erdöl beladen, mit Flüssiggas, also LNG und auch mit Düngemitteln beladen. Wie wir alle wissen, ist diese Straße von Hormuz ein- oder zweiseitig blockiert. Das weiß man oft nicht so genau. Jedenfalls kommen derzeit kaum mehr, nur vereinzelt, wenn überhaupt, Schiffe durch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist vor allem der große Luftfrachthub in Dubai. Und der war am Anfang des Nahostkriegs lahmgelegt. Der wurde auch beschossen. Und das hat ganz andere Konsequenzen damals gehabt, muss man heute sagen, als die Blockade der Straße von Hormuz. Und man kann allerdings nur spekulieren, inwieweit die Folgen von damals, sprich Mitte März 2026, mittlerweile ausgebügelt sind, die Zahnrädchen wieder ineinander greifen oder nicht. Die Nachrichtenlage dazu ist außerordentlich dürftig.
Das alles kann sich also stündlich verändern. Der Luftverkehr jedenfalls scheint sich etwas zu holen. Aus Ihrer persönlichen Perspektive gibt es aber beim Seeverkehr die Gefahr vor Spätfolgen. Warum ist das dicke Ende bei den Schiffsladungen aus Ihrer Sicht erst noch zu erwarten?
Die Erdöllieferungen bleiben mehr oder weniger aus. Es werden Ersatzpipelines derzeit gebaut. Wann die in Betrieb genommen werden können, entzieht sich meiner Kenntnis. Das betrifft dann in der Folge Benzin, Diesel und auch Kerosin. Die Lage in der Schweiz ist laut dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Stand gestern, sprich 25. Mai, bis Ende Mai gesichert. Das fand ich fast zum Schmunzeln, denn zum Juni geben sie noch keine Informationen heraus. Das heißt, man liest ja ab und zu allenfalls was über anstehenden Kerosinmangel. Dazu äußert sich das Bundesamt nicht. Es äußert sich eben aber auch nicht über Benzin, Diesel und Erdöl wohl zum Heizen. Dazu kommt dann die Düngemittelknappheit, über die nur vereinzelt berichtet wird. Die betrifft natürlich auch die Schweiz, wie man gerade in den letzten Stunden auch lesen konnte. Noch viel stärker ist Afrika betroffen. Da sind die Düngemittel, wenn denn überhaupt, zu spät auf dem Weg oder gar nicht. Das heißt, wir müssen gerade in Afrika mit übelsten Hungersnöten rechnen, deren Ausmaß heute noch gar nicht greifbar ist. Des Weiteren gibt es dann Produktionsstopps in den Industrien, die Mineralölprodukte brauchen, die ganz bestimmte Metalle brauchen. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben so ein Streueffekt in ganz verschiedenste Branchen hinein, der sich mindestens mal in Knappheiten ausdrückt und auf jeden Fall in Preiserhöhung.
Sie sagen, es wird nur vereinzelt berichtet. Gleichzeitig sind die Zeitungen voll mit Stars und Sternchen und prominenten Nachrichten. Woran liegt es denn, dass dieses Thema, die Krise im Frachtverkehr, gar nicht richtig beleuchtet wird? Wird das unterschätzt von den Medien?
Darüber kann ich natürlich nur spekulieren, aber es ist schon sehr auffällig, welchen Stellenwert diese Meldungen in den ersten Kriegstagen hatten und wie sie nahezu komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Naivität ist. Ein Szenario besteht sicher darin, dass die Knappheit so brisant ist, dass man keine Unruhe in der Bevölkerung auslösen will und sie quasi totschweigt. Ein anderes Szenario könnte darin bestehen, dass man schlicht nicht weiß, wie die Lage tatsächlich sich darstellt und man sich deswegen zurückhält in der Berichterstattung. Ich vermute da sehr stark strategische Überlegungen, zumindest der Mainstream-Medien. Das ist keine Naivität und auch reines Nichtwissen.
Schauen wir uns die konkreten Auswirkungen an. Ein Schweizer Händler hat aktuell Dünger im Wert von 200 Millionen Dollar im Persischen Golf feststecken. Was passiert denn jetzt wirklich, wenn dieser Dünger Afrika oder Indien nicht rechtzeitig erreicht? Sie haben bereits von drohenden Hungersnöten gesprochen.
Der Dünger, wenn er jetzt freigesetzt werden würde, also die Schiffe wieder fahren dürften, dann wäre er auf jeden Fall viel zu spät. Das heißt, da kann man mit ganz großen Ausfällen rechnen. Er käme dann noch rechtzeitig für die Saison 27, aber damit ist den Menschen wenig geholfen. Die brauchen jetzt was zum Essen. Auch das ist ein Thema, das ist unpopulär und man lässt es meines Erachtens deswegen lieber auf ganz kleiner Flamme in den Medien.
Abseits der externen Faktoren wie dem Krieg im Iran kritisieren Sie, dass Konzerne ihre eigenen Lieferketten gar nicht mehr im Detail kennen. Ist dieses Just-in-Time-Prinzip, das ja immer Gültigkeit hat in unserem Breitengrade und das massive Outsourcing der letzten Jahrzehnte, ist das gewissermaßen krachend gescheitert?
So würde ich das nicht formulieren. Es war die absolute Effizienzmaximierung, die in den letzten 20, 25 Jahren erreicht werden konnte in der Logistik. Und davon haben wir alle profitiert, nämlich über sehr, sehr niedrige Einstandskosten, auch hier in der Schweiz, Waren, die in immer größeren Mengen über weite Distanzen hertransportiert worden sind, immer billiger geworden. Und insofern war das eine enorme Logistikleistung. Und jetzt kommt das Aber. Sie ist unter zwei Voraussetzungen entstanden und machbar geworden. Die erste ist Arbeitsteiligkeit, also die Verteilung von Wertschöpfung auf mehrere Stufen, funktioniert und ist belastbar. Und zweitens Globalisierung. Und die beiden Faktoren wirken zusammen. Und man ist davon ausgegangen, dass damit nicht wesentlich neue Risiken verbunden sind. Und jetzt hat sich die Lage geändert. Jetzt sind diese Risiken da. Sie greifen teilweise brutal. Und damit sind diese Effizienzmaximierungskonzepte der Logistik momentan nicht mehr up to date. Sie wirken nicht mehr. Was ich kritisiere, ist, dass diese Effekte bereits in der Corona-Zeit sehr transparent geworden sind, sehr sichtbar geworden sind, aus ganz anderen Gründen. Das waren politische Maßnahmen. Da gab es keine faktischen Risiken durch geopolitische Spannung oder was auch immer. Aber die Lieferketten sind stark gestresst, gestört, teilweise zusammengebrochen. Und damals kam dann der Aufruf nach Resilienz in der Logistik hoch, wurde sehr populär. Und er wurde ganz schnell vergessen, nachdem die Maßnahmen abgeschafft worden sind. Man ist zum alten Daily Business übergegangen. Und das ist meine Kritik.
Sie kritisieren aber nicht nur, Sie fordern auch. Sie fordern, dass die Produktion nach Europa zurückgeholt wird, dass man Lagerbestände aufbaut, jetzt angesichts der Energiekosten, die wir derzeit haben. Ist das überhaupt realistisch?
die Frage ist, ist es auch sinnvoll? Und da muss man unterscheiden. In Zeiten, in denen Unsicherheit besteht, macht Bestandsaufbau immer großen Sinn. Das haben wir übrigens auch schon in der Corona-Zeit erlebt. Da waren die Lagerhäuser in der Schweiz bumsvoll. Man hat kaum eine Palette untergebracht. Die Lagerhausbetreiber haben sich eine goldene Nase verdient. War vernünftig. Rückblickend, das muss man sagen. Bestand sichert gegen Risiken ab. Jetzt haben wir momentan eine Lage, in der die Nachfrage ja auch zumindest stagniert, teilweise rückläufig ist. Viele Konsumenten sind extrem unsicher, halten sich mit privaten Investitionen zurück, schieben Investitionsentscheidungen hinaus, Unternehmen bauen eher ab als auf, geben Standorte auf. Und insofern macht natürlich ein Bestandsaufbau in einer nahezu rezessiven Wirtschaftslage wenig Sinn. Das ist das große Dilemma, das wir haben. Man bräuchte es zur Absicherung, es ist aber wirtschaftlich kaum tragbar, auch nicht aus Kostengründen, wie Sie es erwähnt haben. Die Rückverlagerung von Wertschöpfung in die Schweiz oder zumindest in die Nähe der Schweiz, der sogenannte Nearshoring, das kann man nicht über Nacht bewirken. Da braucht man einen viel längeren Atem. Die Entscheidungen sind oft auch mit hohen Investitionen verbunden. Man muss Standorte aufgeben, man muss neue Lieferanten finden. Oft sind die Produktionskosten dieser Lieferanten dann höher als die, die bisher in Fernost einbeliefert haben. Da spricht man von 3 bis 5 Jahren in der Regel, bis solche Wertschöpfungsstufenveränderungen greifen. Kann man momentan auch nicht wirklich empfehlen, weil einfach viel zu unsicher ist, was schon in einem Vierteljahr los ist, geschweige denn in 4 bis 5 Jahren. Auch das ist eine Dilemmasituation. Ich kann keinen goldenen Ausweg empfehlen.
Die Politik lässt sich kaum beeinflussen. Unternehmen müssen selber einen Weg finden. Wenn Sie heute dem CEO eines mittelständischen Unternehmens raten müssten, was ist Ihre wichtigste Lektion aus der aktuellen Krise?
Die Handlungsmöglichkeiten von Managern, auch auf Level 1, sind natürlich sehr, sehr beschränkt. Sie können die politischen Maßnahmen weder prognostizieren, noch sich darauf verlassen, noch denen vertrauen. Das gilt in Teilen leider auch für die Schweiz, wie ich befinde. Was bleibt, ist, da sich in bescheidenem Maße zunächst mal versuchen, persönlich und auch die Belegschaft der Resilienz zuzuführen. Das heißt, sich robuster zu machen gegenüber Einschlägen, die von links und rechts und plötzlich auch von vorne kommen können. Das sagt sich alles sehr locker und leicht, ist aber sehr schwer umzusetzen. Ich weiß das aus eigener persönlicher Erfahrung. Wenn man nicht mehr so empfindlich ist gegen solche Einschläge, dann agiert man besonnener und lässt sich auch nicht so stark persönlich davon berühren. Und dann gibt es natürlich noch einen generellen Ratschlag, der sich für den Mittelstand eignet und der eine ganz alte Schweizer Tradition hat, nämlich Schubladenpläne machen. Das bedeutet, sich verschiedene Szenarien vorzustellen und dann im Prinzip jetzt schon zu entscheiden, was man machen wird, wenn ein bestimmtes Szenario eintritt. Warum ist das sinnvoll? Weil sie treffen in so einer Übungsanlage so eine Entscheidung unemotional. Sie treffen sie rein rational. Wenn sie in der harten Welt dann unterwegs sind und das Szenario eintritt, dann kommen natürlich auch Emotionen hoch. Von ihnen selber, bei der Belegschaft, bei den Lieferanten. Und dann ist es viel, viel schwerer, eine Entscheidung zu treffen gegen die emotionalen Befindlichkeiten. Also Schubladenpläne machen immer Sinn. Sie kosten Zeit, damit kosten sie auch Geld, sie kosten möglicherweise Nerven, aber sie schützen ein Stück weit.
Die Auswirkungen der Krise in den Lieferketten, Sie hörten den Logistikexperten Dr. Wolfgang Stölzle. Besten Dank für das Gespräch.
Ebenfalls. Herzlichen Dank, Herr Milius.
Die politische Brandmauer gegen die AfD zeigt erste Risse. Doch während im Inland heftig über Ausgrenzung und Zusammenarbeit gestritten wird, braut sich jenseits der Grenzen ganz anderer Widerstand zusammen. Auch internationale Stimmen mischen sich in die Debatte ein, haben dabei aber ihre ganz eigenen Absichten. Der Kommentar von Markus Fahlefeld.
Die Brandmauer bröckelt, so könnte man meinen. Thorsten Albig, zwischen 2012 und 2017 SPD-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, dann aus der Politik ausgeschieden und nun Cheflobbyist für den Tabakkonzern Philip Morris, fordert das Ende der Ausgrenzung der AfD. Oder, wie die links-woke Taz titelt, Rauchlobbyist gegen Brandmauer. Diese Art Humor ist im verbissenen politischen Kampf um Pfründe und Prozente nicht hoch angesehen, sodass die Gegenstimmen sofort und weitaus humorloser aufjaulten. Verstörend sei es, so der ehemalige deutsche SPD-Kanzler Olaf Scholz, und schämen solle er sich, so der schleswig-holsteinische Juso-Vorsitzende Jannis Schatter. Aber auch sie kommen um die Erkenntnis nicht herum, dass es nicht jenseits der Brandmauer lichterloh brennt, sondern innerhalb. Die Kanzler-CDU, die unter Friedrich Merz angetreten war, die AfD zu halbieren, liegt in Umfragen inzwischen weit abgeschlagen hinter der AfD. Und die SPD säuft in manchen Bundesländern kurz über der 5%-Hürde ab. Um es kurz zu machen, die Brandmauer ist das größte Geschenk der alten Parteien an die AfD. Und selbst wenn dieses Jahr noch die Brandmauer wirklich eingerissen würde, wir dürfen sicher sein, dass sich über Jahre trotzdem nichts ändern wird. Die Brandmauer wird spätestens dann von der innenpolitischen Ebene auf die außenpolitische Ebene getragen. Denn Hand aufs Herz, kein einziges Land in der EU hat auch nur einen Funken Interesse daran, dass eine deutsche Regierung beginnt, deutsche Interessen zu vertreten. Spätestens seit der Wiedervereinigung geht es den europäischen Nachbarländern vor allem darum, diesen Koloss Deutschland in der Mitte des Kontinents einzuhegen und anzubinden. Formuliert jedes andere Land seine nationalen Interessen, so darf Deutschland gerade mal europäische Interessen vertreten, für die die Deutschen dann zu zahlen haben. Vorgeprescht war vor 2 Wochen der französische Rechtspolitiker Jordan Bardella, der gleichzeitig aussichtsreichster Präsidentschaftskandidat vom Rassemblement National ist. Bardella begann also, Friedrich Merz zu loben und eine Zusammenarbeit mit der AfD strikt abzulehnen, der, wie er sich ausdrückte, extremen Rhetorik wegen. Und dieses Muster durfte nach einem Fall der Brandmauer europaweit Schule machen. Denn weder Polen, noch Italien, noch Spanien, noch das bereits erwähnte Frankreich hat ein Interesse daran, dass Deutschland seine Rolle als Zahlmeister der EU zurückfährt und womöglich auch noch den Euro in Frage stellt. Zudem träumen die Franzosen inzwischen davon, dass Deutschland ihnen die Atomwaffen finanziert, ohne freilich Zugriff auf sie zu erhalten. Bei den Engländern dürfte es ähnlich sein. Und genau das ist auch Teil der Panik, die die Parteien, die so fest an der Brandmauer gewerkelt haben, befallen hat. Ihre Politik der letzten 25 Jahre, die davon geprägt war, deutsches Geld aus dem Land fließen zu lassen und die Industrie langsam aber sicher abzubauen, war neben dem deutschen Selbstzerstörungstrieb vor allem Interessenspolitik der anderen EU-Länder. Würde die von der AfD auf den Prüfstand gestellt, es hätte eklatante Folgen für Europa. Schon einmal hat die EU ein Land, das eine rechte Regierung bekommen hatte, übel aufs Abstellgleis geschoben. Und damit ist nicht Ungarn unter Viktor Orban gemeint. Im Jahr 2000 traf es Österreich wegen des damaligen Koalitionspartners von ÖVP-Kanzler Schüssel. Der Name FPÖ, heute bekannter unter dem Namen Die Freiheitlichen. Der Politiker, der damals einen ähnlichen Klang hatte wie heute nur Björn Höcke, Jörg Haider. Obwohl er kein Amt in der österreichischen Regierung bekleidete, fror die EU die bilateralen Kontakte zu Österreich ein und lud die österreichischen Botschafter von offiziellen Treffen aus. Das ist die Blaupause und die Drohung, die auch über einer möglichen AfD-Regierung in Deutschland schwebt. Nur, dass Deutschland erheblich größere europäische Antipathien auf sich zieht als das kleine Österreich. Innenpolitisch mag die Brandmauer also zusammenbrechen, außenpolitisch würde sie dann flugs neu errichtet werden. Und noch immer haben Persönlichkeiten wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, CDU, oder der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber von der CSU, die Möglichkeit, ihre EU-Bataillone zu mobilisieren. Sie warten nur darauf, die AfD entweder zu einer weiteren eingepassten Systempartei zu verzwergen oder aber ihr die Schuld am Auseinanderbrechen der EU zuschieben zu können. Jordan Bardella hat die Marken dafür gesetzt.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Jahrzehntelang lautete das Erfolgsrezept der deutschen Wirtschaft maximale Effizienz. Alles wurde dort produziert, wo es am billigsten war, Lagerhaltung galt als Geldverschwendung und globale Lieferketten waren die Lebensadern des Wohlstands. Doch diese Ära der Friedensökonomie geht gerade zu Ende. Unter den Eindrücken globaler Krisen und geopolitischer Spannungen vollzieht sich in den Werkshallen und Vorstandsetagen ein radikaler Kurswechsel. Begriffe wie Kriegstüchtigkeit und Resilienz ersetzen das alte Just-in-Time-Prinzip. Plötzlich bauen Küchenroboter-Startups Feldküchen für Soldaten und Outdoor-Marken schneidern Uniformen. Wird Deutschland gerade zu einer Festungswirtschaft und was bedeutet dieser Umbau für uns alle? Dazu ist jetzt bei mir mein Konterfunk-Kollege, der Wirtschaftsjournalist Oliver Stock. Hallo Oliver.
Hallo Stefan.
Oliver, derzeit scheinen die Grenzen zwischen ziviler Industrie und Verteidigung ein bisschen zu verschwimmen. Was sind denn nun die erstaunlichsten Beispiele für Unternehmen, die plötzlich ins Rüstungsgeschäft einsteigen?
Ja, du hast ja ein paar eben genannt. Es gibt jede Menge und man kann sich umgucken, von Großkonzern bis Mittelstand und auch selbst kleinere Unternehmen schwenken gerade um. Vielen wird vielleicht der Mittelständler Kärcher ein Begriff sein. Das sind diejenigen, die mit Reinigungsgeräten und Hochdruckgeräten die Männerherzen erfreuen. Die machen inzwischen auch Feldküchen, die machen inzwischen ganze Feldlager. Sie sorgen dafür, dass diejenigen, die in einer Kampfhandlung verwickelt waren und eventuell ABC-Verunreinigungen mit chemischen Waffen verunreinigten, dass die gereinigt werden können. Sie bauen also spezielle Duschen. Und das, was früher so ein Ausnahmegeschäft für Kärcher gewesen ist, ist inzwischen ein großer, gut sortierter Bereich, der ganz wesentlich zum Umsatz beiträgt. Das ist aber eben nur ein Beispiel. Du selber hast ja eben auch andere genannt.
Schauen wir uns das an, wie das ganz konkret passiert. Nehmen wir als Beispiel das Startup Circus Group. Wie wird denn jetzt aus einem Roboter für die Betriebskantine plötzlich ein militärisches Logistiksystem? Da muss ja irgendjemand den ersten Schritt machen.
Ja, das ist ganz spannend. Circus ist ein Unternehmen, was sich vorgenommen hat, Kantinen zu bauen, die vollautomatisch kochen. Also ich habe mir das mal angeguckt. Das sind lauter Kochroboter, so richtig mit Armen und Rührschüsseln. Und links kommen die Zutaten rein und rechts kommen die Spaghetti raus. Das Ganze ist gedacht für Großküchen, für Krankenhausküchen, überall da, wo viele, viele tausend Essen ausgegeben werden. Da sind diese robotergetriebenen Küchen sehr, sehr praktisch und sparen viel Geld. Und Was dort passiert ist, hat mir der Chef so beschrieben: Die NATO ist auf dieses Unternehmen zugekommen und hat gesagt, wir brauchen in einer Kampfsituation auf dem Schlachtfeld, brauchen wir natürlich Logistik, und es geht vor allen Dingen darum, dass wir auch die Soldaten gut versorgen können, und bau uns doch mal so eine Küche in einen Container ein, den wir mit dem Hubschrauber abwerfen können. Und genau das haben die dann gemacht, und genau das ist inzwischen zu einem auch höchst erfolgreichen Geschäftsbereich bei Zirkus geworden. Mir hat der Zirkuschef zum Beispiel gesagt, dass sämtliche Mitarbeiter aus Russland, die sie im Unternehmen hatten, an dieser Entwicklung nicht beteiligt sein durften. Die hatten die nötigen Sicherheitszertifikate, die dafür nötig waren, einfach nicht dabei.
Du hast Kercher erwähnt, es gibt weitere Traditionsnamen wie Schöffel. Nun ist es ja durchaus eine Aufgabe eines Unternehmens, sich gelegentlich auch mal neu zu erfinden, wenn es nicht mehr so läuft. Ist das bei diesen Unternehmen ein reiner Überlebenskampf in schwierigen Zeiten oder eine strategische Neuausrichtung?
Ich würde es so einsortieren, dass aus einem Überlebenskampf in schwierigen Zeiten oder jedenfalls den Druck, sich zu verändern und sich dieser Wirtschaftsflaute irgendwie anzupassen und ihr zu entgehen, ein neues Geschäftsfeld entstanden ist, eben irgendwie beim Thema Rüstung und Verteidigung dabei zu sein und sich das als höchst lukrativ herausstellt. Das ist ja so, dass sämtliche europäischen Staaten ihre Rüstungsausgaben, Verteidigungsausgaben massiv nach oben gefahren haben. Davon profitieren natürlich die Unternehmen und stellen inzwischen ihre Produktion entsprechend um. Die berühmtesten Beispiele sind bei Konzernen dann die großen Autohersteller, die prüfen, ob sie nicht statt Autos besser Panzer bauen. Das ist soweit noch nicht, aber du hast eben Schöffel erwähnt, wo aus Autobekleidung, einem erfolgreichen Geschäftszweig, doch ein zweiter hinzugekommen ist und eben jetzt Uniformen genäht werden. Das Gute an solchen Aufträgen ist, dass sie meistens staatlich garantiert sind und auch irgendwann entsprechend bezahlt werden. Das Schlechte daran ist, irgendwann sind sie vorbei und dann kann man als Unternehmer schlecht sagen, okay, dann kommt wieder was Neues, sondern diese Aufträge sind einfach begrenzt und lasten jetzt erstmal solche Fabriken aus. Aber wenn sie nicht gebraucht werden, die Waren, die da hergestellt werden, dann sind sie in 3-4 Jahren auch vorbei, diese Aufträge.
Im Moment lässt sich damit also Geld verdienen, das ist ja nachvollziehbar bei Unternehmen. In der Wirtschaft kursiert nun der Begriff der Kaltstartakte, der eigentlich von der Bundeswehr stammt. Was genau ist da gemeint? Was planen Unternehmen für den Moment, in dem gar nichts mehr geht?
Da geht es darum, dass die Unternehmen sich natürlich darauf vorbereiten müssen, was passiert, wenn hier der Kriegsfall ausgerufen wird. Was passiert, wenn plötzlich innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen zahlreiche Mitarbeiter ausfallen, weil sie einberufen werden, weil sie als Reservisten dienen müssen und im Zweifelsfall irgendwo in Kampfhandlungen verstrickt werden. Was passiert, wenn Lieferketten nicht nur kurzfristig unterbrochen sind, sondern einfach gar nicht mehr einzuhalten sind und nicht zu erkennen ist, wann sie wieder instand gesetzt werden können? Was passiert, wenn Energiekosten nicht nur wie jetzt mal eben um 100% steigen und das für eine absehbare Zeit, sondern unabsehbar unbezahlbar werden? Das sind alles Dinge, die müssen Unternehmen vorbereiten. Sonst ist ihr eigenes Überleben in solchen Kriegsfällen nicht garantiert. Und daran sitzen jetzt alle Unternehmen. Ich habe mit vielen gesprochen, die dann einräumen, ja, das sind die Themen, die im Moment hier vorbereitet werden.
Wo steht denn diese Vorbereitung? Wie bereitet man eine Fabrik darauf vor, dass die Hälfte der Belegschaft plötzlich fehlt? Gibt es da wirklich griffige Maßnahmen?
Eine Methode ist natürlich auf jeden Fall, den technologischen Fortschritt stärker zu nutzen, also auf eine Produktion umzustellen, wo weniger von vielen Menschenhänden abhängig ist, sondern mehr von Maschinen abhängig ist, die im Zweifelsfall auch laufen, wenn der Mensch keine Zeit hat. Eine andere Möglichkeit, von der wird inzwischen ausgiebig Gebrauch gemacht, ist einfach größere Lagerbestände zu halten, so dass man nicht darauf angewiesen ist, Ersatzteile oder eben Rohstoffe, Grundstoffe für die Produktion just in time zu bekommen, sondern sie für just in case sozusagen vorzuhalten. Das Ganze ist natürlich aufwendig. Das ist aufwendig, das kostet. Und du hast es ja ganz am Anfang in deiner Anmoderation auch gesagt, dieser Trend, der seit Jahrzehnten in der Wirtschaft zu beobachten war, also sich just in time zuliefern zu lassen, alles so auf den Punkt hinzukriegen, dass man möglichst wenig im Lager beiseite legen muss und aufheben muss, das ist vorbei. Und am Ende macht es das natürlich teurer. Das sind einfach die Kosten, die wir haben, weil die Welt unsicherer geworden ist, weil Kriege in der näheren Umgebung stattfinden. Umgekehrt kann man auch sagen, dass es vorher billiger war. Das war so eine Art Friedensdividende, die wir eingefahren haben, ohne uns wahrscheinlich Gedanken zu machen, dass das gerade so ist.
Selbst die Bahn wird Teil der militärischen Planung. Muss man sich in Deutschland daran gewöhnen, dass ziviler Güterverkehr im Ernstfall innerhalb von Stunden ganz einfach der NATO unterstellt wird?
Das ist sicherlich so. Deutschland ist, und das vergisst man immer, ist das Aufmarschgebiet und Logistikgebiet für die NATO. Es ist das bevölkerungsreichste Land in Europa. Es ist ein verhältnismäßig großes Land und die gesamte NATO-Logistik läuft über Deutschland. Deutschland ist da eine Drehscheibe für all die Güter, aber auch die Menschen, die transportiert werden müssen. Und deswegen sind insbesondere die Logistikunternehmen intensiv in diese Vorbereitungen eingebunden. Die Deutsche Bahn ist natürlich dabei, vor allen Dingen die DB Cargo, also der Güterverkehrszweig, ist dabei. Die sind darauf vorbereitet, innerhalb von Stunden zusätzliche Lokführer bereitstellen zu können, die dann die entsprechenden Züge in die entsprechenden Gebiete fahren können. Die haben spezielle Wagen, mit denen sich das notwendige Gerät transportieren lässt. All das ist geplant, teilweise geübt und auf jeden Fall inzwischen einfach denkbar und vorstellbar und ein Stückchen weiter in die Realität gerückt, als wir das noch vor 2-3 Jahren überhaupt uns im Kopf ausmalen konnten.
Ursula von der Leyen auf der EU-Ebene und Boris Pistorius in Deutschland, die fordern ja diese Kriegstüchtigkeit offen ein. Da liegt der Verdacht nahe, dass dieser Umbau auch durch staatliche Verträge und EU-Strategien subventioniert wird. Ist das der Fall?
Naja, subventioniert heißt in dem Fall, dass diese Kriegstüchtigkeit, das ist ja auch ein Wort, was auch früher undenkbar gewesen ist, aber davon hat er heute von gesprochen. Also diese Kriegstüchtigkeit muss natürlich bezahlt werden. Sie wird einerseits bezahlt dadurch, dass alle Staaten, Deutschland ganz besonders, aufrüsten und natürlich ein riesiges Potenzial, ein riesiges Geldvermögen geschaffen haben, sich geliehen haben, um diese Aufrüstung zu bezahlen. Und auf der anderen Seite, wenn die EU sowas fordert und wenn sie diese Kriegsfähigkeit herstellen will, dann ist sie auch gefordert, bei der notwendigen Infrastruktur mitzumachen und entsprechende Programme für Infrastruktur, die jetzt darauf geprüft werden, ob sie in einem Kriegsfall auch das hergeben, was man sich von ihnen verspricht, die werden natürlich auch unterstützt.
Man hat jedenfalls den Eindruck, dass Wirtschaft und Politik jetzt plötzlich miteinander marschieren. Verabschiedet sich Deutschland endgültig von der Idee einer globalisierten Friedensökonomie? Ist das am Ende?
Das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr das, wonach die Unternehmen handeln und wonach die Politik strebt. Ich denke, wenn man reinguckt in die Unternehmen, dann haben sich die längst darauf eingestellt. Es gibt ganze Beratergruppen, große Konzerne, die sich auf die Beratung von Unternehmen und die Vorbereitung von Unternehmen für Kriegszeiten spezialisiert haben. Wir müssen uns davon verabschieden. Deutschland ist dabei, das zu tun. Die EU, die ist ebenfalls dabei, das zu tun. Und es ist eine bittere Einstimmung auf eine Realität, die aber in Wahrheit natürlich immer auch so schon stattgefunden hat. Bloß es hat sich keiner eingestanden. Und dieses Ende des Friedens, den man genießen konnte, den man vor allen Dingen sich finanziell vergolden lassen konnte, von dem Deutschland so profitiert hat, ohne dass das hier jemals groß thematisiert worden ist, das ist eben vorbei. Und das ist auch etwas, was am Ende unsere Konjunktur und unsere Wirtschaft natürlich mehr belastet, als dass es ja nutzt. Wir haben eben darüber gesprochen, dass unglaublich viel dort investiert wird. Aber man muss sich auch vorstellen, 1 Euro, den man in einen Panzer investiert, der bleibt 1 Euro, und wenn der Panzer nicht kaputt geht, dann ist das immer so. Während 1 Euro, den man vielleicht in ein Bildungssystem investieren würde, daraus können mal schnell 2-3 Euro werden, wenn entsprechend ausgebildete Menschen dann etwas Neues schaffen und für mehr Wissen und mehr, ja, am Ende auch mehr Umsatz sorgen.
Sicherheitspolitik wird Wirtschaftspolitik. Du sagst, das belastet Deutschland. Wir versuchen es mühsam ins Positive zu drehen. Am Ende dieses Prozesses könnte Deutschland ein zwar ärmeres, aber sicheres Land sein. Stimmt die Gleichung?
Ja, die stimmt. Ich würde sicher vielleicht durch dieses Modewort, was es im Moment gibt, Resilienz ersetzen, also Widerstandsfähigkeit. gegenüber Krisen, und zwar eben auch Krisen, die Kriege sein können, resilient zu verhalten und aufzustellen. Das ist etwas, was das Ziel ist. Dahin muss man und dahin will man inzwischen auch. Und ja, ein Land, was das schafft, das ist natürlich auch am Ende sicherer und kann auf sich allein gestellt besser überleben und besser klarkommen, als das vorher der Fall ist in einer global vernetzten Wirtschaft.
Wenn aus Küchenbaufirmen oder Reinigungsgeräteherstellern plötzlich verlängerte Arme der Rüstungswirtschaft werden, Sie hörten ein Gespräch mit dem Wirtschaftsjournalisten und Konterfunk-Redakteur Oliver Stock. Herzlichen Dank.
Ja, gerne, Stefan.
Das war Konterfunk aktuell am Mittwoch, dem 27. Mai. Wenn Sie dranbleiben, hören Sie heute unter anderem unsere Bildungssendung Lehrerzimmer. Da beginnt eine lose Serie rund um das Themenfeld zwischen öffentlicher Beschulung und Homeschooling. Zu hören ist heute mit dem Lehrerausbilder Thomas Gottfried ein Verteidiger der Schulpflicht. Die Debatte ist eröffnet und wird bei uns fortgesetzt. Das Lehrerzimmer hören Sie heute um 8 und um 14 Uhr und am Donnerstag um 17 Uhr sowie in unserer Mediathek unter konterfunk.radio. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder, dann mit meiner Kollegin Romy Arndt. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.